Wer war heuer schon mal auf einer Hochzeit? War heuer schon jemand mehr auf einer Hochzeit? Ja, ein paar Hände. Ich war auch heuer schon auf einer Hochzeit, nämlich von Simon und Renate. Und es war wirklich ein herrlicher Tag. Der Prediger war gut, die Braut, Bräutigam waren sensationell, die Musik war okay. Aber dann haben einige schon ein gutes Vorstellungsvermögen. Einige hatten selbst vielleicht sogar die eigene Hochzeit erlebt, wenn sie noch in Erinnerung geblieben ist. Aber stellt euch vor, ihr seid mal wieder zu einer Hochzeit eingeladen. Alles ist perfekt. Die Sonne scheint, 24 Grad, alles ist perfekt, organisiert, dekoriert. Alle Gäste sind hier in ihren schönsten Kleidern. Der Bräutigam steht vorne, Trauzeuge neben ihm. Und die Gäste blicken zur Türe hin, zum Bräutigam, zur Türe, wann kommt die Braut, wie wird sie aussehen. Das Einzugslied ertönt, alle stehen auf. Der Vater begleitet die Braut hinein, die Gäste sehen sich diesen romantischen Moment an. Und stelle vor, auf einmal macht einer der Trauzeugen einen großen Schritt nach vorne und stellt sich vor den Bräutigam. Wie absurd wäre dieser Move? Wie unpassend, wie vermessen wäre jetzt seine Vorstellung, dass er jetzt in den Mittelpunkt treten darf, vielleicht sogar die Braut beanspruchen kann. Wir würden alle sagen, hat der seine Rolle nicht verstanden, was ein Trauzeuge tun sollte? Wäre es nicht absurd, vermessen, unangebracht, jegliche Aufmerksamkeit jetzt auf sich zu ziehen? Das wäre völlig falsch. Die Gäste würden sich denken, was macht der Typ da vorne? Das ist nicht sein Platz, sondern von jemandem anderen. Und wisst ihr, genauso absurd, genauso vermessen und unpassend geschieht das auch in Gottes Reich. Geschieht das auch in Gemeinden, dass Personen glauben, sich in den Mittelpunkt zu stellen, ist das Beste für sich. Obwohl sie jetzt den Platz eines anderen weggenommen haben. Nämlich einen Platz, der eigentlich jemand anderen gehört. Christus. Und so lautet meine Predigt heute, mach Platz für den Größeren. Mach Platz für den Größeren. Und ich will noch zu Beginn beten. Vater im Himmel, danke, dass wir heute vor dich treten dürfen. Danke, dass wir zu deinen Füßen sitzen dürfen. Danke, dass wir zu deinem Wort sitzen dürfen. Dein Wort ist ein lebendiges Wort. Es macht lebendig. Herr, und wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, Herr, dass du das sprichst, was heute dran ist. Herr, verherrliche du dich heute in diesem Gottesdienst. Amen. Und so lautet mein erster Punkt in Johannes 3, erkenne, was dir im Weg steht, das Konkurrenzdenken im eigenen Herzen. Und schlag mit mir Johannes 3, Vers 22 auf und lesen wir gemeinsam Kapitel 3, Vers 22, das Johannesevangelium. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Enon, nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war. Und sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir war, jenseits des Jordans, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft. Und jedermann kommt zu ihm. Nach einigen Tagen in Jerusalem verlässt Jesus nun das urbane Stadtgebiet und zieht aufs Land und viele Menschen folgen ihm. Viele Menschen folgen diesem Jesus. Warum eigentlich? Weil er ein unbekannter Sohn eines Zimmermanns war? Nein, weil dieser Mensch eine Autorität und ein Auftreten hatte, eine Lehre und eine Predigt hatte, wie seit Jahrhunderten zuvor kein anderer hatte. Dieser Mensch zeigte durch Zeichen und Wunder, wer er war. Er hatte Vollmacht. Und Menschen folgten ihm nach und ließen sich taufen. Später lesen wir, dass sie das nicht Jesus selbst getauft hat, sondern seinen Jüngern, aber die Menschen folgten Jesus nach. Im Jordantal, dort wo viel Wasser war, taufte auch ein anderer. Ein spannender Typ, seine Haare gewöhnungsbedürftig, seine Kleidung gewöhnungsbedürftig, Kamelhaargewand, weiß nicht, ob das wieder trendig wird, ein Ernährungsplan, Heuschrecken, wilder Honig, kommt nächste Woche wieder raus, 2,50 Euro bei mir abzuholen, hilft. Aber mit einer Autorität und mit einem Auftreten, die es seit Jahrhunderten nicht mehr in Israel gegeben hat. Johannes, der Sohn von Zacharias. Johannes hatte aber auch einen Spitznamen, denn er taufte. Und somit heißt er Johannes der Täufer. Danke. Johannes der Täufer, das tat er. Er taufte und er hatte eine Message. Seine Message war, kehrt um und tut Buße und ändert euer Leben. Richtet euer sündiges Verhalten oder legt euer sündiges Verhalten ab und lasst euch taufen und beginnt ein neues Leben mit Gott. Diese Dynamik, dieser zwei neuen Bewegungen im Jordantal, das haben die Religion, diese mächtigen Religionsführer sehr stark beobachtet. Sie haben beobachtet, was machen die da? Und immer wieder sind sie zu ihnen hingegangen, vor allem auch zu Johannes dem Täufer, und die mit Fragen durchlöchert. Und immer wieder kamen auch die Jünger von Johannes in diesen Disput, in diesen Streitgespräch hinein. Und die Pharisäer, sie fragen. Auch deren Jünger sind da ausgewuselt worden. Und sie durchlöcherten sie. Was macht ihr eigentlich da? Was taufen? Das passt nicht zu unserem Reinigungsritual. Das passt nicht zu unserer Lehre, noch zu unserer Tradition. Was ihr da macht, das ist komplett vermessen. Seit Jahrhunderten und Jahrtausenden machen wir aber was anderes. Was bildet ihr euch ein? Und denkt nicht, dass ihr die Einzigen wärt. Seht mal da hinten, hunderte Meter flussaufwärts, tauft ein anderer Rabbiner. Und seht mal, der zieht noch mehr Menschen auf sich. Noch mehr Leute folgen ihm nach. Fühlt ihr das? Merken wir das manchmal auch, wenn Leute dann weg sind und woanders hingehen? Das merken wir manchmal bei Gemeinden oder bei Veranstaltungen. Wir werden nervös. Wir sagen dann, jetzt müssen wir Aktionismus. Wir müssen einen Gebetskreis gründen. Wir müssen unser Social Media Auftreten müssen wir verbessern. Unsere Website, eine bessere Lobpreisband muss heraus. Wir brauchen eine Nebelmaschine. Dann kommen die Leute wieder zu uns. Was merken wir hier? Die Jünger von Johannes merken, dass ihr Ansehen schwindet. Neid, Verzweiflung, Angst, dass irgendwas von ihnen genommen wird. Ein echter Nährboden für Rivalität oder Konkurrenzdenken. Und so rannten die Jünger von Johannes zu ihren Rabbi. Rabbi, Rabbi, siehst du, was da geschieht? Der eine, den du sagst, das ist der Größere. Warum zieht er so viele Menschen auf sich? Wir verlieren Jünger, sagst du nicht was? Ist es nicht dein Patentrezept, jetzt zu taufen im Jordan? Spannende Reaktionen, oder? Dass wenn außen was sich verändert, dass im Inneren etwas geschieht. Was geschieht hier? Warum entsteht dieses Wetteifern? Vielleicht sogar diese Kämpfe im Inneren. Wir alle kennen das. Jakobus kennt das genauso. Er stellt genauso dieselbe Frage, aber er gibt auch dieselbe Antwort. Woher kommen die Kriege und Streitereien unter euch? Sind es nicht eure eigenen Begierden, die sich regelrecht Schlachten in euren Gliedern liefern? Ihr seid gierig und bekommt nichts. Ihr mordet und neidet und könnt auch so eure Wünsche nicht erfüllen. Ihr streitet und bekriegt euch. Ihr habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr betet, bekommt ihr es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet und nur eure Gier befriedigen wollt. Jakobus stellt die richtige Frage, aber gibt genauso die richtige Antwort. Woher kommt dieses Konkurrenzdenken, dieses Neiden? Und wir wissen, dass das nicht nur so im Herzen bleibt. Es wächst heran. Die Jünger von Johannes, sie haben Angst, dass ihnen was genommen wird, dass sie nicht mehr dazugehören, dass ihre Aufmerksamkeit genommen werden. Jemand anderes sitzt in ihrem Herzen auf diesem Herzensthron. Und wir müssen zu dem Konklusio kommen und die Jünger von Johannes sagen, ihr seid blind geworden für Gottes Wirken. Seht ihr nicht, was dort geschieht? Sie sehen es nicht, weil Sünde in ihrem Herzen ist. Sünde ist nach wie vor präsent, auch bei uns Christen. Wir sind zwar befreit von der Sklaverei und von der Macht der Sünde, aber wir sind nach wie vor ausgeliefert. Und das ist eine Theologie, die viele, viele Christen vergessen, dass Sünde nach wie vor präsent und real ist in unserem Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht arbeitest du schon treu oder bist treu jahrelang in deinem Dienst, in deinem Beruf und in deinem ehrenamtlichen Dienst. Du opferst dich auf, du gibst dich hin, du bist verlässlich. Aber eines Tages kommt jemand Neues, ein Junger, frisch, neue Ideen und was auch immer. Und auf einmal zieht jegliche Aufmerksamkeit auf diese eine Person hin. Und du denkst dir vielleicht nach außen und sagst es auch, wie schön, endlich frischer Wind. Aber innerlich vielleicht mal eine Schrecksekunde, wo du dir denkst, warum er und nicht ich? Und diese Unruhe in uns, das soll uns helfen. Das ist ein Signal für uns. Es zeigt, woran dein, aber auch mein Herz hängt. Die Jünger hatten ihre Identität an Johannes Identität geknüpft. Sein Erfolg war ihr Erfolg. Seine Aufmerksamkeit war ihre Aufmerksamkeit. Aber auch seine Bedeutungslosigkeit war ihre Bedeutungslosigkeit. Und wir müssen uns auch fragen, woran hängt unser Wert, unser Selbstwert? Hängt er an einer Rolle, an meinem Dienst, an der Anerkennung oder an dem, was Christus für mich ist? Vielleicht verfällst du auch manchmal in diesem Vergleichsmodus. Der andere kann mehr, der andere kann besser. Schau, wie gut der ist. Alle, die auf der Bühne sind, sind besser. Ich kann nichts. Und in dir steigt was, was man Neid nennt. Und Neid bleibt nie privat. Neid sieht immer Zwietracht. Und du wirst blind für Gottes Wirken. Aber es gibt noch eine Steigerung zu diesem Neid. Wenn Neid in deinem Herzen ist und du es nicht dem Herrn abgibst und alles, was damit einhergeht, dann kann Neid zur Missgunst heranwachsen. Und was geschieht mit der Missgunst in deinem Leben? Du wünschst dir insgeheim dann, dass es den anderen schlecht geht. Dass der andere scheitern soll. Er soll mal richtig gedemütigt werden. Er soll nicht diesen Erfolg haben. Er soll nicht diese Anerkennung bekommen. Das sind böse, böse Gedanken. Sündige Gedanken in unserem Herzen. Und dann fällt es dir schwer, mit dem Fröhlichen zu freuen, mit dem Weinenden zu weinen, den anderen zu dienen, ihn zu lieben und ihn zu tragen. Das ist ein innerer Konflikt und es nimmt dir die Freude an Christus und an deinem Dienst. Erschreckend laufen wir, wenn irgendwas genommen wird, zu dem Nächsten, vielleicht zu einem Gemeindeleiter oder woanders hin und sagen, wie die Johannesjünger sagen würden, Rabbi, Rabbi, alle laufen weg. Und somit hat dein Konkurrenzdenken keinen Platz. Dein Konkurrenzdenken macht dich blind für Gottes Wirken. Und dein Konkurrenzdenken hat keinen Platz in Gottes Reich. Aber wir wollen jetzt lernen, wie es Johannes uns vorgelebt hat, wie es aussieht, richtig Platz zu machen. Und da komme ich zu meinem zweiten Punkt. Lerne, wie man Platz macht von Johannes. Und wir lesen weiter in Vers 27 und wir lesen von der richtigen Theologie, die Johannes hatte. Johannes antwortete und sprach seinen Jüngern, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm von Himmel gegeben. Es sei denn, es ist ihm von Himmel gegeben. Was für ein Statement. Alles ist von Gott gegeben. Alles ist geschenkt. Er hat die Vollmacht. Er ist der souveräne Gott, der beschenkt, der waltet, leitet. Er ist der Mächtige. Er setzt Mächtige ein und ab. Er setzt Menschen Ämter ein und wieder ab. Jesus, als er vor Pilatus kurz vor der Kreuzigung war, sagte zu ihm, Jesus antwortete zu Pilatus, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Von oben her gegeben wäre. Das ist der Klang von Apostel Johannes, der dieses Evangelium schreibt. Von oben herab kommen müssen diese Dinge. Die neue Geburt muss von oben herab runterkommen. Alles, was dir gegeben wird, muss von oben herab kommen. Jegliche Segnungen, jedes Talent, jegliches Lob kommt von Gott. Jede Wirksamkeit in deinem Dienst, jeder Erfolg, jedes Gelingen an deinem Beruf, es kommt von Gott. Und jetzt zieh den richtigen Schluss, den auch Johannes gezogen hat. Wenn alles geschenkt ist, worauf sollte ich dann stolz sein? Ich habe es nicht selbst erlangt. Ich habe es mir selbst nicht erkämpft. Und wenn alles geschenkt ist, warum sollte ich dann noch beneiden oder neiden? Wenn Gott dem einen seinen Erfolg gibt, wenn Gott es ist, der Gelingen den anderen schenkt, dann ist nicht sein Erfolg mein Verlust. Dann verliere ich nichts. Denn es ist von Gott gegeben. Es ist seine Entscheidung. Es ist seine Freiheit, seine Sache. Und das ist genau das, was Johannes so stark macht. Er hat verstanden, woher er seine Rolle bekommen hat, was sein Auftrag ist, was seine Wirkung ist. Und deswegen fällt es ihm nicht schwer, Platz zu machen für den Größeren. Er muss ihn nicht verteidigen. Aber die Jünger von Johannes, die klammerten sich regelrecht daran. Ihnen wird was genommen. Sie spüren das. Johannes ist frei, die Hand zu öffnen, weil alles von Gott gegeben ist. Paul David Tripp, einer meiner Lieblingsautoren, sagte in einem Andachtsbuch, wir alle neigen dazu, nach Erfüllung oder nach Anerkennung oder nach Lob oder was auch immer du jetzt einsetzen möchtest, zu suchen, tun es aber an den falschen Stellen. Wir alle neigen dazu, in der Horizontalen nach dem Ausschau zu halten, während wir sie in Wirklichkeit nur in der Vertikalen finden können. In irgendeiner Weise neigen wir alle dazu, von dieser vergänglichen Welt zu erwarten, was eigentlich nur Gott geben kann. In irgendeiner Art und Weise erwarten wir von dieser vergänglichen Welt, was eigentlich nur Gott geben kann. So sind wir Menschen. Aber das ist auch die Lösung. Es kann nur Gott uns geben. Zurück zu Johannes, dem Täufer. Johannes, der Täufer, nehme ich einen kurzen Schluck. Im Sommer predigen ist anstrengend. Johannes, der Täufer, war ein aufgehender Stern in Israel. Nach vielen, vielen Jahrhunderten Stille, kein einziges Wort von Gott, keinen einzigen Propheten im Lande Israel, trat ein Mann auf mit einer Autorität, mit einem Auftreten, mit einer Ausstrahlung, die es nicht mehr gegeben hat. Sein Auftreten, man hat schon geglaubt, er wäre Elias selbst, der große Prophet. Er sagt, ich war es nicht, ich bin nicht Elia. Seine Predigten veränderten Leben. Menschen kehrten um. Erweckung ist im Lande Israel ausgebrochen. Aber Johannes dachte, also und alle dachten es, ist das der, der uns das Königreich wieder aufbauen wird? Ist es der, der uns wieder in allen Segnungen hineinführen wird? Ist es der, von dem alle Propheten sprechen? Alle dachten es. Er ist ja nicht Messias. Alle dachten es. Nur er nicht. Johannes nicht. Johannes stand nicht im Mittelpunkt. Er wollte es auch nicht. Und in seinem Herzen war keine Spur von Neid, keine Eifersucht, kein Gedanke von einer Rivalität, kein Personenkult. Aber bei uns Menschen ist es doch oft anders. Wir sind sehr menschenorientiert, oder? Wir haben alle Lieblingsprediger, wir haben alle Vorbilder, denen wir gerne nacheifern. Manchmal John MacArthur, ein begnadeter Prediger, ein John Piper oder ein Ulrich Bazzani oder jemand aus Schladming, der wirklich begnadet war. Gott hat's geschenkt. Aber wir fangen an, vielleicht alle Bücher von ihnen zu kaufen, alles zu lesen, alles aufzusaugen, was sie geschrieben haben. Vielleicht ist das auch in deiner Gemeinde so. Vielleicht siehst du jemanden, wo du denkst, boah, der kann's. Der ist wirklich begnadet. Der hat auf alle Fragen eine Antwort. Oder vielleicht denkst du dir, es gibt diesen, das ist jetzt dieser äußerliche Personenkult, ich laufe jemanden anderen nach, aber es gibt auch diesen inneren Personenkult. Vielleicht denkst du dir, eigentlich sollten sie mich fragen. Eigentlich bin ich doch begabt. Sehen das die anderen nicht? Und das ist ein Personenkult nach außen und nach innen gerichtet, der ungesund ist für dich selbst, für die Gemeinde, für Gottes Reich. Ein Personenkult entsteht dann, wenn ein Mensch den Platz bekommt, der eigentlich Christus gehört. Ich fange mich an, dann über diese eine Person, über diesen einen Prediger, über dieses eine Vorbild, mich mehr zu definieren als von Christus. Paulus will auch dieses Geschwür oder dieses Gift in der Gemeinde von Korinth aufdecken. Er schreibt im 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 12 bis 13, ich sage aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber des Christus. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Die Korinther haben genau das gemacht. Ihre Identität haben sie mit diesem einen Prediger, der sie sehr geprägt hat, gekoppelt. Die anderen sind Apollos nachgelaufen. Begnadeter Redner, rhetorisch exzellent. Die anderen Paulus, der von sich selbst gesagt hat, dass er nicht gut predigen kann. Aber dessen Bekehrungsgeschichte, das soll mal einer nachmachen. Oder einer läuft wieder zu Petrus und sagt, du, der macht nichts durch die Blume, der macht Nägel mit Köpfen. Oder der andere, oder die andere Gruppe, die sehr sagt, na, schau euch diese Gruppe an, die laufen jeden hinterher. Wir gehören zu Christus. Wenn wir Menschen anfangen, oder wenn wir uns anfangen, über Menschen zu definieren, dann haben wir das Eigentliche verpasst. Dann haben wir das Eigentliche verpasst. Paulus spricht weiter im 3. Kapitel. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener, durch die ihr geglaubt habt, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. Das göttliche Aber. Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also ist weder der, was pflanzt etwas, noch der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Es gibt keinen. Es gibt keinen auf dieser Erde, der wichtiger ist als Gott. Es gibt, nur Gott gibt das Wachstum, er allein. Und wir sind begnadete Diener. Wir sind Haushalter des Evangeliums. Wir dienen demütig vor Christus, vor unserem König. Und genau das tat Johannes. Er schielte nicht mit einem Auge zu Jesus und dachte, oh Mann, wenn das nur gut gehen kann. Er hat alles, und er wusste, alles ist von Gott gegeben. Johannes hatte die richtige Theologie. Aber Johannes, der Täufer, sagt auch im nächsten Vers, was seine richtige Selbsteinschätzung ist. Wir lesen Vers 28. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm her gesandt. Johannes hatte die richtige Selbsteinschätzung. Er hatte seine Job Description richtig gelesen. Die besagt, bevor Jesus kommt, bereite den Weg vor. Sei ein Bote, sei eine Stimme aus der Wüste, predige Egal, ob Menschen dir zuhören oder nicht. Und dann, sobald Jesus kommt, sobald Jesus hier ist, zeig auf ihn. Er ist derjenige, er ist der Mann, folgt ihm nach. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er tauft mit Heiligem Geist. Er erneuert den Menschen von innen heraus. Nicht mit Reinigungsritualen oder sonst was mit Wasser. Christus reinigt uns von innen heraus und erneuert in uns heraus. Er ist der Weg, er ist der Mensch, das menschgewordene Wort. Ich bin nur eine Stimme aus der Wüste mit einem Kamelhaargewand und Honig. Johannes Auftrag war, der Zeigefinger zu sein. Sobald Jesus, der Messias, kommt, das Lamm Gottes, der die Sünden der Welt wegnimmt, er ist der Zeigefinger. Schaut auf ihn. Früher war ich öfters in den Bergen, jetzt wo ich in Graz wohne, nicht mehr so oft. Aber ich liebte es, in der Nacht im Feld zu liegen und in die Sterne und den Mond zu erblicken. Im Sommer, wenn der Mond aufgeht, denkst du dir manchmal, boah, den kannst du fast anfassen. So real und so detailliert, in so einer schönen Pracht. Aber irgendwann, im Verlauf der Nacht, vergeht die Schönheit des Mondes. Wann ist das? Sobald die Sonne aufgeht. Sobald die Sonne aufgeht, verblasst der Mond. Und dann stellst du fest, dass der Mond eigentlich kein eigener Leuchtkörper ist. Er leuchtet nicht von sich selbst heraus, sondern er wird von der Sonne bestrahlt. Das wusste Johannes. Jesus ist die Sonne und er ist der Mond. Christus ist die aufgehende Sonne und Johannes ist der Mond, der zur richtigen Zeit verblasst und weggeht. Und darum, weil er dieses Verständnis hat, dieses Selbstverständnis hat, kann er zurücktreten, kann er weniger werden. Und wie kommt er zu dieser Haltung? Wie kommt er zu dieser Einstellung? Wir lesen im nächsten Vers, Vers 29. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Die Freude des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Johannes wendet ein bekanntes Bild aus der Geschichte Israels an. Nämlich, Gott steht immer oder beschreibt seine Beziehung zum Volk Israel im Bild einer Ehe, eines Ehebundes. Gott ist der Bräutigam, sein Volk ist die Braut. Und als Johannes dieses Beispiel herangezogen hat, machte er ein Statement. Auf einmal stellt er Jesus auf den Platz Gottes und sagt, dieser Jesus, er ist Gott selbst. Und er, Johannes der Täufer, er ist nicht der Bräutigam. Er ist der Freund des Bräutigams. Er steht neben ihm und er freut sich, sobald er seine Stimme hört. Die Trauzeugen heutzutage, die haben vermutlich nicht so viele Aufgaben wie damals. Heute muss er schön dastehen, vielleicht hilft er noch beim Anzugsaussuchen, vielleicht Junggesellenabschiedsfeier noch organisieren, aber nicht mehr. Aber in der antiken Zeit, das war noch harte Arbeit eines guten Trauzeugen, eines guten Freundes. Der Trauzeuge, der war von Anfang an dabei, sozusagen bei der Brautschau. Der hat geholfen. Der war dabei, wie der Ehevertrag aufgesetzt wurde von den beiden Familien. Wie viel Kamele, wie viel Schafe, wie viel Ziegen. Aber der Bräutigam, da war sein Job noch nicht zu Ende. Er war verantwortlich für die ganze Organisation der Hochzeit. Er organisierte das Essen, die Musik, den Wein, das Tanzen, die Gästeunterkunft und so weiter und so fort. Und auch bei der Hochzeit selbst, er war verantwortlich. Ging das Essen aus, er war verantwortlich. Ging der Wein aus, er war verantwortlich. Alles lief über seinen Tisch. Und sobald die Hochzeit zu Ende war, nein, da war es auch noch nicht für ihn zu Ende, sondern er stand buchstäblich, und das müsst ihr euch vorstellen, buchstäblich stand er vor dieser einen Türe des Hochzeitsgemachs und wartete auf den Jubelschrei des Bräutigams, als der dann seine Ehe vollzogen hatte. Und an diesem Moment war seine Freude des Bräutigams erfüllt und er hat sich gedacht, erledigt, geschafft. Und das war Johannes. Als Johannes Jesus gesehen hatte, war seine Freude über die Maßen, über drüber groß. Und deswegen kann er mit dieser Freude enden und kommt zu seiner ultimativen Schlussfolgerung, zu seinem Motto. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das, meine Lieben, das ist die größte Äußerung, die jemals über menschliche Lippen gegangen ist. Seine Message war, er muss sichtbar sein. Er muss größer werden, er muss bekannter werden. Er ist das Lamm Gottes, wofür die ganzen Opferungen in der Vergangenheit und in der Gegenwart stattgefunden haben. Aber er ist das wahre Lamm. Er nimmt unsere Sünden weg. Sein Leben muss größer werden. Sein Werk muss größer werden. Er ist derjenige, der Menschen vom Tod ins Leben überführt. Er muss wachsen. Er muss. Das ist das göttliche Muss in diesem Kapitel. Eine absolut göttliche Notwendigkeit. Es ist keine Empfehlung. Er könnte mal ein bisschen was wachsen, da das, was ich noch übrig habe. Nein, er muss. Es muss geschehen. Es ist dieses göttliche Muss. Dreimal kommt es in diesem Kapitel vor. Vers 7 lesen wir in demselben Kapitel. Spricht Jesus zu Nikodemus: Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr müsst von Himmel herab erneuert werden. Das zweite Muss, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Jesus Christus muss sterben, damit er Versöhnung für uns schaffen kann. Damit er unsere Schuld tragen kann. Und damit er uns ein neues Leben geben kann. Und das dritte göttliche Muss. Er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Diese drei gehören zusammen. Und das ist keine falsche Bescheidenheit von Johannes, wenn er sagt, ich muss ein wenig weniger werden und Christus muss ein wenig größer werden. Nein. Er macht Platz für Christus. Er macht Platz für den einen, der wirklich retten kann. Er ist nicht der Messias. Jesus Christus, er allein rettet. Und das ist Johannes Lebensmotto. Die Zusammenfassung seines ganzen Lebens. Seine Dienstphilosophie. Seine letzte Konsequenz in seinem ganzen Leben. Ist es auch deine letzte Konsequenz deines Lebens? Ist es auch dein Wunsch? Ist es dein Gebet? Dein Lebensmotto, dass Christus wächst in deinem Leben und ich aber abnehme. Wenn du morgens in die Arbeit fährst und du mal wieder ein mulmiges Bauchgefühl hast und du nicht weißt, wie der Tag von sich starten geht. Oder wenn du in die Arbeit fährst und du weißt, du bist der King, du weißt, wie der Laden läuft. Sprichst du dieses Gebet, er aber muss wachsen, ich muss abnehmen. Wenn du in deiner Kindererziehung mal wieder zu deinen Grenzen kommst und du erschöpft bist, sprichst du und betest du, dass Christus in dieser Situation zunimmt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Wenn du mal wieder mit deinem Ehepartner streitest und du denkst, dass du mal wieder recht hattest, so wie ich diese Woche, denkst du und betest du, Christus muss wachsen, ich aber abnehmen. Nicht ich muss wachsen. Wenn du durch Social Media scrollst und du dir das Leben der anderen anschaust und du dir denkst, mein Leben ist so still, Stillstand, denkst du, er muss wachsen, betest du, dass Christus in deinem Leben wachsen muss und du aber abnehmen musst. Wenn du treu in deiner Gemeinde dienst und dich niemand sieht, wenn ein anderer Anerkennung bekommt, wenn ein anderer Lob bekommt, wenn ein anderer begabter ist, sprichst du trotzdem noch, er aber muss wachsen und ich muss abnehmen. Wenn du wieder mal mit deiner Sünde kämpfst und die Pornografie gefallen bist und du denkst, sieht eh niemand, hast du den Wunsch, dass Christus größer wird und du aber abnehmen solltest, betest du das. Oder wenn du dich nach dem sehnst, was Gott dir bisher nicht geben konnte. Vielleicht ein Ehepartner. Vielleicht Kinder. Vielleicht eine Karriere. Vielleicht deine Gesundheit. Sprichst du, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ihr Lieben, wenn Christus nicht groß wird in unserem Leben, wenn er nicht seinen Platz einnimmt, dann ist jemand anderes auf diesem Platz. Und das ist immer die falsche Person. Gott will aber in deiner Schwachheit wirken. Gott will mächtig sein. Lauf zu ihm. So hatte Johannes die richtige Theologie. Alles kommt von ihm. Er hatte die richtige Einstellung, die richtige Selbsteinschätzung. Als er Jesus gesehen hat, wusste er, dass seine Freude jetzt vollkommen wurde. Vielleicht denkst du dir jetzt aber, Florian, was soll das? Geht es hier ein wenig um demütig spielen und der andere da nicht schauen? Ich muss ja auch lernen, muss ja schauen, wie der andere besser wird, wie ich dann besser werde, wenn ich den anderen schaue, was er so tut. Aber das ist nicht, was Johannes uns sagen wollte. Weder Johannes der Täufer noch Johannes, Apostel Johannes. Es geht vielmehr darum, um herauszufinden, warum er in diesem Wachstum, warum er wachsen muss. Und das führt uns zum nächsten und letzten Punkt, zum Punkt 3. Siehe, für wen du Platz machst, für den Unvergleichlichen. Und ich lese von Vers 31 bis 36. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen hat und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht ohne Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Er, Jesus, er ist der Unvergleichliche. Er kommt von Himmel herab. Er hat seine Heimat verlassen. Er, durch den alles zu ihm und für ihn hin geschaffen wurde, alles ist für ihn da. Er steht über der Schöpfung. Seine Perspektive ist eine himmlische. Er hat keinen gebraucht, der ihn unterrichtet. Seine Ziele, seine Absichten, seine Wünsche waren in Einklang mit seinem Vater, der ihm alles in seine Hand gelegt hat. Er liebte ihn und sein Wille ist perfekt. Wir sind dagegen von der Welt. Wir sind von dieser Erde. Wir haben eine kurzsichtige Perspektive. Wir sehen das, was auf der Erde ist. Auch das hatte Johannes der Täufer gewusst, dass seine Sicht begrenzt ist. Er sieht nur ein paar Meter nach vorne, ein paar Meter nach hinten und die Zeit vergeht. Er wusste nicht, dass er ins Gefängnis geworfen wird und dass er noch Zeit hatte, parallel mit Jesus noch zu wirken. Wir sind nur auf uns selbst gerichtet. Wir sind begrenzt, der Sünde unterworfen und nach wie vor ist Rebellion in unserem Herzen. Wir wollen uns niemanden unterordnen. Wir wollen uns nur den einen unterordnen. Der eine heißt ich. Aber wir können es auch nicht, weil Sünde uns blind macht für sein Wirken. Würdet ihr sagen, dass wir mit diesem Status so erlöst werden können und in den Himmel kommen können? Mit so viel Schwachheiten und Begrenztheiten? Eben nicht. Und dafür ist Jesus auf die Welt gekommen. Er zeigt uns, dass er wahrhaftig ist, von Himmel gekommen, in Perfektion, in dem Willen seines Vaters. Er hat uns die Sklaverei der Sünde befreit. Und das am Kreuz. Und so der letzte Vers. Jeder, der an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Der hat das neue Leben mit Gott. Der innerliche Mensch wurde versöhnt mit Gott. Ist das nicht unvergleichlich, was Christus uns anbietet? Viele Menschen glauben aber dieser Nachricht nicht. Vielleicht bist du das heute, der da sitzt und sagst, das kann ich nicht glauben. Dass es so einen Menschen gab, der diese Zeichen und Wunder getan hat, der Menschen tatsächlich aus dem Leben auferstehen hat lassen. Dass er wirklich Gottes Sohn ist. Und das ist zugleich die Warnung, die auch dieser Vers uns gibt. Wenn ein Sohn nicht glaubt, auf dem bleibt der Zorn Gottes auf ewig. Weil du es auch nicht willst. Wenn Johannes der Täufer heute dastehen würde, dann würde er dir sagen, tu Buße und kehr um. Bekenn deine Sünden und lebe für Gott. Würde der Apostel Paulus heute hier stehen, er würde sagen, lass dich mit Gott versöhnen. Nimm deine rebellierende Hand runter. Der Apostel Johannes würde sagen, lass dich von oben herab erneuern. Er will es dir schenken. Und Jesus selbst sagt, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt her zu mir. Ich will euch erfreuen, erquicken und euch Ruhe geben. Sanftmütig und demütig ist Jesus. Und entscheide dich heute für ein Leben mit Gott. Lass diesen Tag nicht voranschreiten, ohne dass du nicht zu Gott gekommen bist. Steh nicht länger in diesem Konkurrenzkampf mit ihm. Mach Platz für den einen, der größer ist als wir. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich lade dich ein, nach dem Gottesdienst zum Gerhard nach vorne zu kommen oder zu mir und dafür in Gebet einzustehen. Den Herausforderungen, in denen du stehst, wo er wachsen soll und muss. Oder wenn du ein neues Leben mit Jesus leben möchtest. Amen.